Ich sitze heute mit dem Jonas und dem Renato aus der Schweiz, von der ZHDK in Zürich, wo sie nicht zuletzt auch Lehrende sind und auch Programme entwickeln rund um das Thema, ich sage jetzt mal einfach Future Studies, Future Modeling, aber das könnt ihr gleich kurz besser erzählen. Wir haben gerade schon rausgefunden, den Renato, also Renato und ich kennen uns aus einem anderen Seminar hier an der UDK, wo du dann, glaube ich, seinerzeit Teilnehmer warst, bei der lieben Sabine Fischer, die ich auch demnächst hier noch im Podcast habe. Und ich seinerzeit, glaube ich, einen Impuls gab zu Data Science, Machine Learning, KI, was auch immer. Das Thema, was mich und die Birds ja seit langer Zeit umtreibt. Aber erzähl doch mal kurz, Renato, was machst du gerade? Was sind so die Themen, die dich beschäftigen? Und dann gerne den Ball kurz zu Jonas weitergeben.
Sehr gerne und hallo zurück. Genau, du hast es gesagt. Einerseits bin ich im Strategic Design an der ZHDK tätig. Das ist ein Weiterbildungsprogramm. Und Jonas und ich haben da gemeinsam ein CAS gestartet. Das ist ein Weiterbildungsformat, wo wir uns mit Zukunftsdenken auseinandersetzen. Das heißt Crafting Futures. Und da geht es eigentlich darum, wie wir gemeinsam oder wie die Teilnehmer gemeinsam mit anderen in die Zukunft denken können, um für die Gegenwart zu lernen. Dann unterrichte ich da noch weiter im Facilitating Innovation, das ist so ein stärker Innovationsfokus Studiengang. Und nebenbei bin ich noch tätig mit dem Unternehmen ohne Namen, wo ich diese Arbeit auch quasi in Praxisprojekte überführe.
Ehe jetzt alle Leute denken, du darfst den Namen nicht sagen von dem Unternehmen, nein, ihr habt euch so benannt. Ihr seid das Unternehmen ohne Namen. Nur damit, falls da jemand sich jetzt gerade fragt, was soll das?
Wir wollten auch so einen tollen Namen wie Birds on Mars und haben einfach den ohne Namen gewählt. Ja, wir reihen uns ein in der Geschichte von, es gibt auch die Band ohne Namen oder das Café oder das Restaurant ohne Namen. Also da gibt es eine längere Geschichte dazu.
Ja, finde ich total cool. Hätte ich jetzt auch direkt ganz viele Ideen, den Planeten ohne Namen, das Unternehmen ohne Namen, habt ihr ja schon. Die AI ohne Namen, aber egal, das blenden wir mal kurz aus. Jonas, wie passt du da jetzt rein in das Bild?
Ja, auch hallo zusammen. Ich bin so gewissermaßen Sidekick vom Renato. Wie er bereits gesagt hat, haben wir diese Weiterbildung gestartet. Ich bin auch seit so 5 Jahren an der ZHDK und vielleicht so seit zwei Jahren in diesem Zukunftsdenken tätig, habe mir immer so einen soziologischen Hintergrund und das ist schon auch so die Brille, wo ich im CS oder wo ich immer wieder versuche reinzubringen, also auf diese gesellschaftliche Perspektive und habe mich auch früher schon in diesem Feld oft eher mit so Metanarrativen gesellschaftlichen auseinandergesetzt und da schon so stark auch so Luhmann konstruktivistisch geprägt. Und wir arbeiten natürlich auch, wie alle, mit AI-Tools. Also auch im Kurs nutzen wir solche Dinge und bin aber selber immer auch etwas im Zwiespalt, wie wir das nutzen. Also einerseits eben, finde ich, bietet es super Möglichkeiten, irgendwie Dinge zu visualisieren, zusammenzufassen und gleichzeitig ist bei mir schon immer so die Frage, wie wir diesen Zwiespalt von irgendwelchen Daten, die Vergangenheit ja irgendwie abbilden und auch gewisse Biases drin sind und Imagination, wie man das irgendwie zusammenbringt. Das treibt mich im Moment recht um.
Ja, lass uns über diesen Zwiespalt gleich kurz sprechen und wir haben uns eben ja auch schon ein bisschen unterhalten. Du möchtest ja auch noch Kritik äußern an meinem Narrativ der Imagination. Da bin ich. Nein, super, super gern. Lass uns das aber auch noch kurz ein bisschen nach hinten schieben. Was mich tatsächlich interessieren würde, du hast es gerade schon gesagt, ihr macht jetzt dieses Programm, diesen Kurs Crafting Futures. Da würde mich wirklich mal interessieren, was kann man sich da konkret unter vorstellen? Also was genau lernt man da? Was ist so vielleicht auch so der State-of-the-Art-Methoden-Koffer, den man gerade so vielleicht hat in eurer Future-Modeling-Szene, sage ich jetzt mal. Ja, also was ist das, was so an Artefakten entsteht? Wie kommt man da hin? Und dann ja, gerne auch mal erzählen, wie ihr da jetzt schon KI einfach nutzt, um eben als Werkzeug oder als Teil einer Methodik eben Zukünfte zu craften. Das würde mich interessieren. Wer mag? Renato, willst du anfangen? Und Jonas, aber werft euch gern.
Dann gehen wir mal starten und Jonas kommt dazu. Also grundsätzlich ist mir, glaube ich, noch was wichtig zu betonen, dass es bei uns darum geht, dass du gemeinsam, also ko-kreativ mit anderen zusammen versuchst, nach vorne zu denken und Zukünfte zu imaginieren. Im besten Fall wünschenswerte Zukünfte. Und dass wir den Fokus auf diesen ko-kreativen Prozess legen und da rundherum verschiedene Skills vermitteln. Und wenn wir das anschauen, was in so einem Prozess wichtig ist, würde ich jetzt so irgendwie sagen, das eine, was mega anspruchsvoll ist, ist so die Imagination tatsächlich. Also das ist bereits auch erwähnt, nämlich wie können wir so diesen Status quo loslassen, der ist so bleiend schwer manchmal. Wir sind so gesättigt mit Bildern der Gegenwart, aber auch der möglichen Zukünfte, die uns zugespielt werden. Und wie können wir das zu einem gewissen Grad hinter uns lassen? Und wenn wir dann miteinander gemeinsame Zukünfte imaginiert haben, wie können wir sie wieder in die Gegenwart holen, damit es nicht ein Hirngespinst bleibt, sondern dass wir ins Handeln kommen? Das sind, glaube ich, so die zwei großen Herausforderungen, die wir adressieren in diesem CAS und versuchen das durch verschiedene Themen, die wir ansprechen. Also im Modul, es sind gesamthaft so 7 Module, die wir durchlaufen, und die sind 3 Hauptthemen zugeteilt. Das erste ist wirklich so Imagination. Wie können wir imaginieren? Du hast Träumen im Vorgespräch gesagt. Träumen sind wieder auch tatsächlich als eine Ressource, ist vielleicht der falsche Begriff, aber zumindest ein Inspirationsraum, weil wir da Dinge simulieren, die teilweise noch nicht da sind. Wir nutzen aber natürlich auch klassischere Methoden, wie dass wir Trends und Weak Signals anschauen und nutzen auch Improvisation, um mit dem Intuitiven irgendwie umzugehen. Und dann lernen wir da auch so Vorgehensweisen kennen. Da ist Nobo aus Berlin. Das ist quasi ein Nachbar von dir, die haben einen Future Modeling Prozess entwickelt und wir nehmen den als Basis, um mal so einen Prozess mit den Studierenden kennenzulernen. Und dann im zweiten Modul, bevor ich dann nachher an Jonas weitergebe, der das noch zu Ende bringen kann, im zweiten Modul geht es dann so um dieses, wie kann man Zukünfte vermittelbar und diskutierbar machen? Also wie kann man diese vielleicht teilweise abstrakten, fantastischen, vielleicht auch pragmatischen Zukünfte irgendwie vermittelbar machen, so dass man sie heute auch spüren kann? Da kommen natürlich so Experience Design und Prototyping hinzu. Und da haben wir das Gefühl von der Zürcher Hochschule der Künste, dass wir da natürlich auch Disziplinen haben, die uns dabei helfen. Und da gehen wir einerseits so einen klassischen Weg, das ist so Prototyping im Sinn von Rapid Prototyping und Paper Prototypes und wie können wir Dinge basteln, in Anführungszeichen. Wir werden aber dieses Mal auch zum Beispiel mit Duft arbeiten, weil Duft sich stark in der Erinnerung verankert und gibt es zukünftige Düfte oder gegenwärtige. Wir werden mit Game Design Prinzipien arbeiten, so. Und KI, wo ich noch gerade das Wort an Jonas weitergebe. Also ist es ein Set an verschiedenen Werkzeugen, die wir durchlaufen. Es ist immer so ein kleiner Dip quasi und versuchen so einen Blumenstrauß an Werkzeugen und Erfahrungen bereitzustellen.
Ja, ganz spannend. Jonas, ehe du ergänzt, vielleicht auch ergänzend mit meinen Rückfragen. Finde ich hochspannend. Mir sind natürlich gleich so 2 Dinge konkret jetzt im Kopf hängen geblieben. Das eine ist, du sagst, im ersten Modul geht es auch um Imagination. Und dass ihr das da sozusagen lernt oder praktiziert. Wie kann ich eigentlich überhaupt meine Vorstellungen nutzen oder wie komme ich überhaupt an meine Vorstellungen ran? Das würde mich ehrlicherweise interessieren, wie man sowas lernen oder schulen kann. Also mit welcher Methode kann ich denn wirklich sowas wie Vorstellungskraft auch überhaupt erstmal für mich selber und für jeden Einzelnen, ne, nutzbar machen? Und das Zweite schließt daran an, wo du schon sagst, naja, irgendwann sollen diese Sachen ja auch in Form gebracht werden, verwertbar gemacht werden, damit man eben aus diesem Hirngespinst, aus dieser Diffusität der Vorstellung auch zu etwas Konkretem wird, mit dem man dann ja auch ehrlicherweise weiterarbeiten kann, um eben diese Zukünfte zu entwerfen. Da würde mich auch nochmal interessieren, was ihr dann nutzt, wie ihr das dann macht. Wie kommt ihr von etwas so Diffusem, was ja erstmal entstehen muss, was erstmal aus den Menschen irgendwie raus muss, zu etwas, was man wirklich greifbar auch verwerten kann. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen, Jonas, weil da kommt ja vielleicht auch dann schon KI zum Einsatz. Ich weiß es nicht.
Ja, also genau, so im ersten Modul, wir starten das sehr steil, eigentlich direkt beispielsweise mit Improvisation. Also wir haben dann Impro-Experten, wo wir auch wie versuchen, so auf das Unerwartete mit Improvisation zu reagieren oder auch den Körper zu nutzen, um neue Assoziationen zu machen. Das ist beispielsweise so ein Ansatz. Jetzt vielleicht noch methodischer, gibt da beispielsweise die schöne kleine Methode Flipped Effects. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Da schreibt man beispielsweise über ein Themenfeld, sammelt man mal ganz viele Fakten, die man so kennt, und dann in einem zweiten Schritt dreht man die einfach komplett um und fragt sich dann, was dann wäre. Das kann man dann auch noch weiter treiben, beispielsweise mit dem Futures Wheel. Das ist auch so eine gängige Methode, wo man so Implikationen ersten, zweiten, dritten Grades, also so weiter verästelt. Das sind sicher so Themen. Oder wir nutzen auch so ein Kartenset. Jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, wie das heißt. Also wo man so ein Ort, ein Gefühl, ein Akteur beispielsweise sehr zufällig bekommt. Und dann versucht man aus den Begriffen wie ein Mini-Szenario zu bauen. Also so kleine Übungen, wie man das trainieren kann. Aber wie du sagst, das ist wie ein Muskel, den man trainieren muss und das einüben muss. Das passiert halt nicht so schnell.
Darf ich kurz nachfragen? Also ich finde das sehr spannend mit diesem Improvisationsteil tatsächlich. Mit was startet man denn da? Weil, also welche Art von Fragestellung wäre das denn beispielsweise, die man da gibt? Oder welche Art von Rahmen spanne ich denn auf, damit man dann innerhalb dessen improvisiert oder das Improvisieren lernt und vielleicht sich auch ein bisschen nutzen kann? Also ist das so eine zukünftige Frage, wie sieht unser Unternehmen in 30 Jahren aus? Also ich meine, also was wäre denn zum Beispiel so eine konkrete, initiale Aufgabe, der man sich stellt, die man dann auch mit so Improvisation als Methode versucht, ein Stück weit zu knacken?
Also wir haben da noch viel banaler begonnen. Also das war noch gar nicht so konkret mit schon in einer Fragestellung oder organisationalen Fragestellung, sondern, also das sind ja Leute, die zum Teil schon Erfahrung hatten in Impro oder noch gar nicht. Und das war beispielsweise am Anfang auch einfach mal ein Wort, also eine Person gibt ein Wort rein und die andere Person ist einfach sehr frei am Assoziieren, was da reinkommt. Und das war vielleicht zuerst mal nur stehend. In einem zweiten Schritt haben sich die Leute immer im Raum bewegt. Also da versuchen wir viel grundsätzlicher mal das Improvisieren zu üben. Noch gar nicht so zwecksgebunden, schon auf das Thema Zukunft hin. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht noch Ergänzungen hast, Nat.
Ja, vielleicht ist es, was wir da versuchen, ist so dieses, dass wir Erfahrungen schaffen, die so ein bisschen außerhalb der Komfortzone sind, weil wir denken, wenn es um die Zukunft geht, sind wir da alle Neulinge. Das kann nervös machen und eben außerhalb der eigenen Komfortzone sein. Und diese Improvisation, die wir mit Frank Renold machen, hilft uns, mega gut dabei. Also Jonas hat gerade erwähnt, es geht um das assoziative Denken, dieses intuitive Denken, dass man einfach mal Dinge macht. Wenn etwas schief läuft, ein Fehler, in Anführungszeichen, passiert, ist es so, ist doch egal, wir machen weiter. Und wenn du konkret eine Übung dann fragst, und wir sind hier immer noch zu Beginn des CAS, das heißt, wir sind noch offen, es geht um diese Erfahrung, aber eines zum Beispiel, wenn das wahr ist. Und die geht folgendermaßen, dass man im Kreis steht und dann sagt eine Person, hey, in 10 Jahren werden die Menschen im Schnitt 100 Jahre alt. Und dann sagt die nächste Person, wenn das wahr ist, dann muss die Stadt so ausgerichtet sein, dass man mehr Platz nehmen kann. Und dann sagt wieder eine andere Person, hey, und wenn das wahr ist, dann brauchen wir auf jeden Fall mehr Bänke. Und die dritte Person sagt, ja, und wenn das wahr ist, dann investiere ich ab heute in Bank, in eine Firma, nicht in eine Bank, in eine Bank, in eine Firma, die Banken herstellt. Also du merkst, es ist dieses wie das Futures wie das ist so Abhängigkeiten, versuchen Zusammenhänge zu bauen, sehr spekulativ, wild, was auch ins Absurde gehen kann, aber diese gemeinsame Erfahrung, zusammen weiterzudenken und über den Status quo hinauszukommen. Das ist zum Beispiel so eine Übung, die wir da machen.
Ja, finde ich total schön. Also vielleicht konkret diese Übung, wenn das wahr ist, finde ich, also es gibt ja so wahnsinnig viele Methoden und das ist tatsächlich eine, die ich jetzt auch noch nicht kannte, obwohl sie ja so simpel wie gut ist, ja, weil ich sag mal so, man könnte ja einfach fragen, stell dir vor, in 5 Jahren haben die Hälfte unserer Mitarbeitenden keinen Job mehr. Ja. Wenn das wahr ist, ja, also du bist dann ja auch, du kannst das ja ins utopische Science-Fiction drehen, du kannst es ins dystopische, aber du kannst es natürlich auch jetzt, ich sag mal so, das Thema, was mich umtreibt, ist auch so Zukunft der Arbeit, ne, im Zeitalter von KI und von KI-Agentensystemen und damit ja auch so eine hybride Struktur in einer Organisation. Und sowas kannst du natürlich einfach mal dann ganz spontan frei assoziieren, durchdenken. Und ich möchte aber noch was Zweites ergänzen. Für mich ist Imagination, glaube ich, was anderes. Beziehungsweise wir hatten ja eben schon, als wir, ne, ehe wir jetzt auf Aufnahme gedrückt haben, haben wir ja auch schon kurz geplaudert. Und es ist natürlich ganz schwer, jetzt diesen Begriff zu definieren. Ne? Wie gesagt, sind jetzt auch alle keine Wissenschaftler aus, wie gesagt, Psychologie, Neurowissenschaft, was auch immer. Aber wie ich es jetzt im Moment erstmal verstehe, also vielleicht denken wir es auch gleich, aber wie ich jetzt dieses Improvisationstheater verstehe, das soll erstmal den Kopf freimachen. Und das finde ich mega, dass man erstmal sagt, wir müssen erstmal in die richtige Stimmung kommen, wir müssen erstmal uns eine Umgebung schaffen, wo wir überhaupt alle gleichermaßen in die Lage versetzt werden, uns auf diese Reise in die Zukunft einzulassen und das sozusagen zu machen. So. Das verstehe ich total, das finde ich auch extrem spannend und extrem wertvoll. Auch da nur als Randnotiz, ich habe auch im Zuge meiner Recherche letztes Jahr vom UN Global Pulse, gibt es auch irgendwelche spannenden Paper zum Thema Social Imaginaries und da taucht halt auch sowas auf, wie wir müssen mehr improvisieren, wir müssen Künstler einladen, Kinder einladen, wir müssen ganz viele Perspektiven einladen, wir müssen freidrehen, also wirklich so im allerpositivsten Sinne freidrehen, um einfach auch Zukünfte gemeinsam zu entwerfen, die wirklich lebenswerter sein könnten, als das, was wir heute immer so an Krisen, dystopischen, sonst wie Zukünften im Kopf haben. Aber für mich ist Imagination jetzt erstmal vor allen Dingen eine Kraft, die uns Menschen innewohnt. Und das ist etwas, was einfach auch über lange Jahre, höchstwahrscheinlich seit Geburt an, ja, wir machen und in uns reift und entsteht und ganz stark natürlich auch immer wieder von Erfahrungen, von Wissen, von Begegnungen, von Situationen gespeist wird. Dadurch entsteht ja sozusagen dieser riesen Möglichkeitsraum von Vorstellungen, die ich irgendwie haben könnte oder die ich mir erträumen könnte, auch in irgendeiner kruden, diffusen Mischung, wenn man nachts irgendwie alles verarbeitet und so. Und dann braucht es, glaube ich, immer für Imagination auch so, natürlich auch immer noch so ein passendes Framing. Ne? Also ich brauche natürlich irgendwie, okay, stelle ich mir jetzt meinen nächsten Urlaub vor oder die Gartenplanung oder was ich in 5 Jahren im Job mache oder was mache ich, wenn ich irgendwie mal im Ruhestand bin. Für all das kann ich ja Vorstellungen entwickeln. Die basieren ja auf ganz viel, was ich bis dahin erlebt habe und was bis dahin alles so in meinem Kopf und in meiner Vorstellungswelt existiert. Und ich bin fest davon überzeugt, dass auch nur in irgendeiner Form, auch über Methoden natürlich, nutzen könnten, ne? Dass wir das, was beispielsweise ich im Kopf habe, wenn ich in die Lage versetzt werde, das einfach so auszudrücken, dass es andere verstehen und dass ich sagen würde, ja, pass auf, so wie es hier jetzt geschrieben ist oder so wie ich es hier jetzt hinprogrammiert habe oder so wie ich es hier hingemalt habe mit dem AI-Generator, so stelle ich es mir vor, dann können andere anfangen, das in sich aufzunehmen und drüber reflektieren. Und ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht, ja, aber deshalb glaube ich, also im Moment habe ich gefühlt eine ganz andere Begriffsdefinition im Kopf.
Ich erlaube noch kurz darauf zu reagieren.
Nein, auf jeden Fall.
Ich sehe es teils genauso. Ich würde die Imagination würde ich eben Framing befreien. Wir haben vorhin auch diskutiert, was ist Imagination, was ist eine Idee. Idee braucht für mich ein Framing, so den Kontext, wo sie stattfindet. Die Imagination ist etwas in sich Funktionierendes, oder ist etwas, das da ist, das eigentlich nicht einen Kontext benötigt. Also die Imagination fängt bei mir wirklich so bei inneren Bildern an, die einfach ich für mich erleben kann. Und vielleicht, was wir uns erhoffen aus diesem ganzen Improvisation, ich komme dann noch auf einen zweiten Teil, den wir machen, der diesen Teil von diesen Innenbildern stärker noch abholt, ist, dass das Improvisation spielt sehr stark mit der Intuition. Also Dinge, dass mir wird was zugespielt und ich reagiere drauf und gehe das nicht mal so analytisch durch, sondern reagiere einfach mal. Also man spielt sich gegenseitig Dinge zu und baut damit aufeinander auf. Ich glaube, das ist uns wichtig, dieses aufeinander eingehen dann können, aber auch eben Dinge mal so rauszuballern, ohne sie zu fest zu überdenken, zu überlegen, sondern einfach mal des Aktes Willens so beizusteuern, was mir gerade so in den Sinn kommt. Und damit das Gefühl, das hilft, oder das ist ein extremer Akt von Imagination. Weil du bist einfach so, du bist am kontinuierlichen Kreieren, ohne dass es eigentlich eine größere Absicht so hat.
Ja, also verstehe ich. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das 100% teile, aber dafür, wie gesagt, ist der Begriff jetzt auch einfach höchstwahrscheinlich zu groß. Aber ich verstehe das. Ich würde das auch erstmal alles so mitgeben. Und ich finde, um es nochmal zu betonen, diese Methode der Improvisation unfassbar spannend. Ja, also das kann ich auch klipp und klar sagen, weil, wie du halt sagst, es macht einen ganz neuen Raum auf, es entstehen spontane, beliebige Begegnungen, Situationen, Assoziationen, Emotionen. Also ich bringe auch das wirklich zutiefst menschlich Emotionale auch im besten Fall ein Stück weit raus. Ja, und das fehlt ja oft. Das fehlt ja oft, wenn wir nur rational, ich sag mal, Szenarien entwerfen, wenn wir rational in irgendeinen Ideenworkshop gehen, das ist ja alles nur rational, weil es findet in einer Arbeitswelt statt und deshalb ist es auch Teil von Arbeit, deshalb ist es grundsätzlich Ratio an ganz vielen Stellen. Und natürlich durchlockert, sage ich mal, zu Beginn und so dieses spielerische, naive, emotionale, frei assoziierte, rumspinnende reinbringt, das hat natürlich, ich glaube, wenn das gut moderiert, gut angeleitet ist, auch eine enorme Kraft. Ne? Weil, da stimme ich euch auch zu, es geht um das Gemeinsame. Ja, und davon bin ich ja auch fest überzeugt. Also es geht ja auch, das ist ja auch meine Idee mit diesem ganzen Thema Imagination als eine Art Ressource oder Capability in einem Unternehmen irgendwie nutzbar zu machen, das hat ja auch immer dieses Gemeinsame. Wenn wir es schaffen, also jetzt mal ganz banal, wir stellen uns nur die Frage, wie sähe denn unser Prozess besser aus, wenn wir ihn mit KI machen. Jetzt mal ganz platt gesagt, auch besser, schlechter, egal. Also wie sähe der denn aus? Und diese Frage stellen wir uns. dann wäre es natürlich gut, wenn wir all die Leute, die in und an diesem Prozess irgendwie Stakeholder sind und irgendwie beteiligt sind, mit ihren Vorstellungen, was man besser machen könnte, berücksichtigen können. Und das natürlich einbringen könnten in so einen Prozess. Und das scheitert natürlich oft daran, dass ganz viele das gar nicht können, wollen, sich nicht trauen oder werden im Normalfall ja auch gar nicht gefragt, ja, weil wo hast du diese demokratischen Prozesse und so weiter. Aber es hätte ja nichtsdestotrotz enormen Wert. Ne? Und ich glaube, KI in dem Fall als Werkzeug könnte uns halt dabei helfen, zum einen diese Art Dinge mit einer anderen Geschwindigkeit zu machen, dass einfach das Invest auch ein ganz anderes wäre an Zeit und ne, was auch immer und Personen. Und gleichzeitig könnte es auch, wie gesagt, auch dabei helfen, einfach den Leuten zu ermöglichen, ihre Vorstellungen in Form zu bringen, die sich damit einfach schwer tun oder es gar nicht geübt sind darin und das vielleicht auch sich nicht richtig trauen, dass vielleicht auch ein Stück weit spielerisch das einfach dann ausdrücken können. Sag, pack deine ganzen Vorstellungen über irgendein Sprachmemo, was du beim Joggen aufgenommen hast, einfach mal in ChatGPT und lass das in irgendeine kompakte Form bringen. Und wenn du sagst, ja, das trifft es ungefähr, das ist so das, was ich mir gerade vorstelle, dann hast du etwas, was so manifestiert ist, dass du es anderen geben kannst und die können es lesen und verstehen. Die haben da nicht die gleiche Vorstellung und die werden nicht komplett all das verstehen, was du sozusagen dir vielleicht da vorgestellt hast und was an Bildern entstanden ist. Aber du hast eine gemeinsame Ebene, auf der du weiterarbeiten kannst. Das ist so mein Thema, ne? Also um das vielleicht nochmal kurz abzuholen.
Und also da nutzen wir genau schon eben AI-Tools für solche Dinge, oder da sehe ich auch eine Möglichkeit, bevor ich da ein Szenario schnell auszuschmücken oder in ein Narrativ zu bringen. Du hast den Begriff oder Geschwindigkeit genannt. Ich glaube auch, das geht eben so extrem schnell. Und gleichzeitig glaube ich eben, in solchen Prozessen sollte es eben fast das Gegenteil sein, eigentlich eher einmal Entschleunigung. Ich glaube, also wie Hartmut Rosa oder seine Beschleunigungstheorie, ich glaube, wir sind da in permanenter Beschleunigung und ich glaube, eben genau in solchen Prozessen braucht es manchmal eben auch das Innehalten und den langsamen Prozess. Weil ich glaube, neben dem Ergebnis des Szenarios, das man dann vielleicht entwickelt, ist ja oft, wenn man in Gruppen arbeitet, der Weg dorthin oder ein gemeinsames Verständnis zu schaffen, genauso wichtig oder vielleicht fast wichtiger als dann das fertige Szenario. Und hier sehe ich schon auch eine Gefahr, oder das habe ich jetzt bei unseren Studierenden auch immer wieder beobachtet, dass man dann halt sehr schnell, man hat ganz eine diffuse Idee und dann das einfach sehr schnell in ChatGPT und Co. eingibt. Das macht dann ein super schönes, stimmiges Szenario, das dann aber vielleicht oft eben auch nicht wirklich dem entspricht, wo man selber vielleicht imaginiert hat. Oder ich sehe das bei mir selber, man gibt sich ja dann auch schon sehr schnell zufrieden mit dem, das dann ausgespuckt wird und denkt so, ja doch, das macht Sinn. Aber so der Weg, gemeinsam eben als Gruppe, als Team, Organisation, so ein Szenario zu erarbeiten, ist, finde ich eben extrem wichtig und entscheidend.
Ich muss direkt darauf reagieren, drei Dinge im Kopf. Also A, würde ich jetzt am liebsten durch die Kamera zu dir nach Luzern und dich umarmen, weil Hartmut Rosa tatsächlich lustigerweise auch bei mir in dem, was ich jetzt so im Kopf habe mit Rabbits on Jupiter und allem, was ich letztes Jahr recherchiert habe, in mir angesammelt habe zum Thema, was kommt nach KI, hat er eine große Rolle gespielt, eben genau ne, mit dieser sich ständig beschleunigenden, uns umgebenden Welt und was das mit uns macht und dass das auf vielen Ebenen sich weiter verstärkt und es eigentlich auch keinen Ausweg gibt praktisch, sondern der Ausweg, wenn dann ganz woanders liegt, ne, und dann seinen Begriff von Resonanz, das ist das, was man eigentlich ja sucht, in Anführungsstrichen, oder überhaupt dieses, ja, das kommt ja dann aus der Soziologie, Sozialwissenschaft, ja. Dieses Streben nach einem guten Leben, also dass das auch etwas intrinsisch Menschliches ist, ne? Also Streben nach einem guten Leben und dass das uns aber gerade verwehrt wird, ob dieser Geschwindigkeit, die überall herrscht, ja, und es einfach immer schwerer fällt. Und das finde ich schon mal total schön, dass du das sagst, ja. Das trifft es auf jeden Fall. Jetzt muss ich die anderen beiden Punkte natürlich vergessen, die ich sagen wollte, aber das macht nichts.
Ich glaube auch, man ist ja auch, also wenn man ein Szenario wirklich selber entwickelt, glaube ich auch als Gruppe viel, viel mehr stolz darauf, als wenn das einfach eben so fertig rauskommt. Und nicht eben, ich glaube, es gibt durchaus Punkte, wo man das nutzen kann. Aber ich glaube wirklich, es ist einfach eine große Gefahr, dass man das kognitiv einfach zu sehr auslagert und eben nicht mehr selber macht.
Jetzt habe ich es wieder, ja. Also es ist ja echt dieses Assoziative. Ja,
genau.
Ich fand es gut, wenn man komplett den Faden verloren hat. Also was du halt sagst, ich finde es auch enorm wichtig, dass wir eben genau in all dieser Beschleunigung, die halt da ist und das, was KI jetzt vielleicht auch nochmal beschleunigen kann, nämlich das Produzieren von Ergebnissen, unfassbar beschleunigt. Ich habe jetzt eine Idee, in 10 Minuten ist sie fertig, und zwar Hochglanz, fertig. Dass das auf verschiedenen Ebenen gefährlich ist, ne? Weil zum einen müssen wir uns für ganz viele Dinge auch einfach Zeit nehmen, glaube ich, weil Zeit ist notwendig. Wir müssen pausieren, wir müssen reflektieren, wir müssen auch Dinge mal liegen lassen können und einen Tag später drauf gucken oder eine Woche, da nochmal zu gucken, okay, wenn ich das jetzt nochmal mit einem frischen Blick angucke, ja, und das weiß man ja selber, ne, also dass es dann vielleicht auch A, erst Wert bekommt, beziehungsweise auch erst den Wert ist, überhaupt damit weiterzumachen. Ja, es kann ja sein, dass man ganz viele Sachen hat, und wenn man nochmal in Ruhe drüber nachdenkt, sagt man, ja, okay, diese zwei sind jetzt wirklich spannend, den Rest, den kann ich auch erstmal wieder vergessen, so. Und das Zweite, was du gesagt hast, möchte ich noch reinbringen, ist, und das teile ich auch 100%, ist dadurch, dass wir halt jetzt auch einmal in der Lage sind, ganz schnell sehr hochwertige Ergebnisse zu produzieren, ist die Gefahr natürlich groß, dass wir die nehmen und sagen, ist doch fertig. Ja, also passt für mich. Deshalb hat man ja auch früher immer gesagt, nee, pass auf, lass uns nicht mit irgendwie so High-Glossy-Prototyping arbeiten, sondern Pen and Paper, ja, also ganz simpel, dass jedem klar ist, inklusive mir selbst, es ist nicht fertig. Es ist nur ein erster Wurf, eine erste Idee, die ich mal manifestiert habe. Wer mir da einfällt, ist Roman Lipsky. Ich weiß nicht, ob ich euch das mal irgendwann erzählt habe. Renato, du müsstest es kennen. Wir haben damals mit Roman Lipsky zusammen die Artificial Muse, also die künstliche Muse, entwickelt. Roman Lipsky ist ein freischaffender, namhafter Künstler. Der hat sein Studio in Berlin. Den haben wir auch an der UdK kennengelernt. Deiner Zeit, wo wir uns auch kennengelernt haben, ja, Renato. Für Roman oder mit Roman haben wir damals die künstliche Muse gebaut. Und das ist eine KI, die ihn in seinem persönlichen kreativen Schaffen inspiriert. Also die lernt immer mehr über ihn, über seinen kreativen Schaffensprozess, nimmt das alles auf, generiert daraus Inspiration für ihn selber und nur für ihn selber als eine Art Reflexionsrahmen, wo er sich wieder Dinge rauszieht. Und Roman hat irgendwann gesagt, er findet es für sich unfassbar spannend und ein ganz, ganz beeindruckendes neues Werkzeug, was ihm wirklich hilft. Aber er hat auch Sorge davor, dass wenn jetzt alle, die Kunst machen wollen oder die in irgendeiner Form Arbeit vollbringen, heute ist ja alles dann auch komplett aus der Art in die Arbeitswelt übersetzt worden, dass das den Menschen überfordern kann. Und die erste Mal gesagt hat, dass es einen vorbereiteten Geist braucht, um mit KI in dem Fall wirklich für sich selbst sinnvoll und zielführend arbeiten zu können. Was er damit meint ist, wenn du zu früh mit diesen mächtigen Werkzeugen arbeitest, dann hindern die sich daran, dein eigenes Selbst zu finden oder deinen eigenen Arbeitswert, deinen eigenen Stil, deine eigene Schaffenskraft sozusagen auszubilden und auszuprägen, weil du eigentlich immer nur das nimmst, was dann aus der Maschine kommt oder im Zweifel noch 10-mal klickst und iterierst und dann sagst, oh, jetzt ist gut. Ich glaube, das ist auch heutzutage eine wichtige Rolle, eher dieser Kurator zu sein und sagen, ich werfe mal 1000 Sachen hin und ich nehme gezielt 3, ist auch eine Kompetenz. Aber Roman meinte, wir müssen schon auch aufpassen, dass wir nicht alle nur noch die sind, die Geschmack haben und irgendwie auswählen, sondern wir brauchen auch noch die, die wirklich Dinge erschaffen können, auf was komplett
kochen, ja.
Neues imaginieren können. Aber dafür ist KI Fluch und Segen zugleich, muss man sozusagen. Aber das siehst du, glaube ich, ähnlich.
Ja, also sehe ich genau ähnlich. Also ich glaube eben, oder wir nutzen jetzt in anderen CS beispielsweise den Design Thinking für die Ideation Phase etc. finde ich es auch sehr sinnvoll, da mal wirklich viele Ideen auszuspucken. Ich glaube einfach, man muss sehr genau hinschauen, wann man es eben einsetzt und bis wo und wo auch nicht. Aber ich glaube mal, vielleicht ein Szenario zu prompten, hey, schau das mal von verschiedenen Stakeholders an, vielleicht auch von benachteiligten Personen oder nimm mal die Position der Natur ein. Dann glaube ich, kann das sehr befruchtend sein, so in dieser Kollaboration, dass das einem auf neue Ideen oder Wege bringt, so. Oder irgendwo jemand, also sich selber irgendwo hindrückt, so. Aber wie du gesagt hast, die Gefahr, dass man dann einfach sehr eher passiv ist und nur noch so auswählt, ist schon auch da, ja.
Renato, wie vielleicht jetzt mal kurzer Shift nochmal. Ihr habt ja gesagt, ihr setzt jetzt natürlich auch schon KI ein, ne? Wir haben jetzt gerade schon einige Beispiele gehört. Aber jetzt vielleicht mal die Frage gestellt, wie verändert denn KI jetzt auch eure, sage ich mal, Profession, würde ich es jetzt mal nennen, im Bereich Crafting Futures, Future Modeling, wie auch immer man es nennen möchte. Was passiert denn da gerade? Ne? Also jetzt nicht nur bei euch, sondern vielleicht auch so in der Szene derjenigen, die sich mit Zukünften professionell beschäftigen. Wie wird denn da KI gerade wahrgenommen? Wie wird es genutzt? Wo sieht man da vielleicht ja eben auch die Chancen natürlich? Wo sieht man dabei vielleicht auch die Risiken? Ich meine, ich könnte jetzt auch ganz provokant fragen, das mache ich einfach mal, dann kannst du das auch nochmal mit beantworten. Wie plausibel können denn Zukünfte im Moment noch modelliert werden, wenn KI so unfassbar schnell dreht, dass zumindest auf der technologischen Entwicklungsebene gefühlt ja alles passieren kann? Also ich bin jetzt mal bewusst platt und bewusst provokant, aber ich glaube, du weißt, auf was ich raus will.
Also ich glaube, eben vielleicht KI, wir nutzen wir jetzt selber wirklich so als Arbeitsinstrument, als Sparring-Partner um gewisse Arbeiten zu machen, um Szenarios vielleicht mal auszuschreiben. Mir fällt auf, bevor ich dann auf die andere Frage zurückkomme, dass einfach, wenn man jetzt Social Media anguckt oder so, die Bilder, die im Web rumschwirren, die sind echt, bin ich fragwürdig. Und vor allem, wenn es dann auch um Zukunftsbilder geht, die sind einfach oftmals auch irgendwie sehr flach und einfältig und kriegt die bei uns auch im Bereich der KI unterrichtet, sagt auch immer wieder so, ey, Bildkompetenz, das ist etwas, was man, du kannst mit KI Bilder generieren, aber die Kompetenz, was ist jetzt ein gutes Bild am Schluss, die kommt nicht automatisch mit. Das muss ja irgendwie auch geschult sein und da spielt ja dann die Erfahrung mit. Und ich glaube, das dünkt mich wichtig. Und gerade wenn es um Zukünfte geht, eben gerade in diesen Bildern sieht man das natürlich besonders gut, das sind dann diese Hochglanzbilder. Wir haben das letzte Mal auch über das Future Mundane Prinzip gesprochen. Ja. Wie man solche Bilder ein bisschen realistischer gestalten kann. Das heißt, dieses Prinzip besagt zum Beispiel, dass es immer Menschen auch haben wird und dass Gegenstände in der Zukunft auch vorhanden sein werden. Kabel wird es auch in Zukunft geben und dass das eben in solchen Bildern auch sichtbar wird. Und da gibt es so Bewegungen, gerade so im Zukunftsdenken, glaube ich, Leute, die sehr bewusst in diese Richtung arbeiten.
Da vielleicht ganz kurz so, danke, dass du es nochmal sagst. Also damit hast du mich wirklich sehr, sehr inspiriert. Also mit diesen Mundane Futures, das finde ich auch wirklich total spannend. Habe ich mich jetzt auch schon so an verschiedenen Stellen ein bisschen reingedacht. Also ne, ich bin da ja, Gott weiß, kein Experte. Und zu diesen Zukunftsbildern fällt mir nur gerade ein, ich hatte letztens den Johannes Kleske hier auch im Podcast, weiß nicht, ob ihr euch kennt, das ist auch so ein Zukunftsforscher, sage ich jetzt mal, aus Berlin, so ein befreundeter, umtriebiger Geist, und der meinte, die Zukunft ist blau. Weil irgendwie all diese generierten Zukunftsbilder auf allen Social-Media-Kanälen irgendwie so diesen blauen Schimmer haben, diesen blauen Glanz. Es ist immer blau. Blau ist die dominante Farbe einer KI-generierten Zukunft. Und er sagt natürlich auch, das ist ja totaler Quatsch. Also das sind ja nicht die Zukunftsbilder, die wir A haben wollen, die wir B brauchen und die uns irgendwie helfen können. Ja, also das ist, aber sie sind alle blau. Das fand ich nur ganz lustig. Weil irgendwie hat er Arthas damit eigentlich auf den absoluten Punkt gebracht.
Und ich glaube, blau wurde für technologische Bilder auch sehr stark verwendet. Und das bringt uns vielleicht zu dieser Herausforderung, mit KI zu arbeiten, dass die Daten, also wenn ich es nutze und versuche nach vorne zu denken und ich nehme jetzt eben Claude oder was auch immer als Sparring-Partner, ist es mega technologisch, was dann Claude so als Vorschlag bringt. Und wir sehen immer, wenn wir zurückgucken auch, wie sich Dinge entwickeln, dass wir Menschen eine mega wichtige Rolle spielen. Das Soziale, wie wir mit Dingen umgehen, wie wir uns verhalten, wie wir konsumieren, wie wir leben, das hat einen extrem starken Einfluss auf das Geschehen. Und mein Gefühl ist, dass das KI da ein bisschen leckt quasi, dass es wirklich einfach einen stark technologischen Fokus hat und da hintreibt und skippt vielleicht in diesen blauen Visualisierungen.
Ja, genau. Und das ist ja das, was ich gerade auch so ein bisschen provozieren wollte. Ne? Wenn man jetzt rein auf dieser technologischen Zukunftserzählung bleibt und das einfach weitererzählt, dann hast du natürlich irgendwie vielleicht auch das Problem, dass insbesondere KI gerade so unfassbar schnell ist, eigentlich niemand genau weiß, was in ein, zwei Jahren möglich gemacht werden kann mit KI, dass ja faktisch auch man auch sagen kann, ja gut, da brauche ich auch gar nicht über Zukunft nachdenken, ich muss erstmal abwarten, wie sie sich gestaltet, ja, also weißt du so, ich glaube, spürt ihr das auch? Also ich frage mal so ganz platt, gibt es Leute, die sagen, nee, es ist gar nicht die richtige Zeit, um über Zukunft nachzudenken, weil die Zukunft ist ja eh schon da. Es gibt Krisen und KI wird irgendwie immer schneller und da brauche ich ja nicht mehr drüber. Also passiert euch das oder ist gerade der Wunsch nach einer Klarheit jetzt da, dass viel mehr Leute sagen, wir wollen über Zukunft mal professionell nachdenken, um einfach diesen ganzen Wirrwarr und dieser Hochgeschwindigkeit, die überall stattfindet und all diesen dystopischen auch was entgegenzusetzen, was wieder alt gibt und planbar wird? Also wie kann man das gerade einschätzen? Bewegt mich da zu wenig?
Also Jonas? Ich glaube schon viel stärker jetzt das Zweite. Also ich glaube viele Organisationen oder auch Individuen, die lechzen ja momentan nach irgendwelchen Zielbildern oder irgendwo, wo es hingehen soll. Und eben die Frage ist dann, oder jetzt eben auch mit AI, was jetzt sehr vieles irgendwie nochmals aufwirbelt. Und ich glaube schon, es wird etwas rausgesucht, gesellschaftlich gesprochen, glaube ich schon, dass wir irgendwann dann nach neuen Bildern oder vielleicht auch Fortschrittsbildern suchen. Also wir haben jetzt beispielsweise im letzten Modul haben wir auch über das Thema Fortschritt gesprochen, wie sich das auch historisch verändert hat. Also so von der Antike, wo es ja irgendwie die Zukunft oder eben Fortschritt war, gab es ja gar noch nicht. Da war einfach so der Kosmos in dem Sinn oder das Schicksal vorbestimmt. Dann so Mittelalter war ja dann sehr stark christlich geprägt, so mit Seelenheil, wo es wie ein Ziel gibt, wo man hingeht mit tugendhaften oder sündenhaften Leben. Dann so in die Moderne, wo immer noch heute extrem prägend ist, oder mit diesem materiellen Fortschritt oder Wachstum. Und ich glaube, jetzt heute ist es wie dieser Teil, oder dieses Narrativ ist wie vorbei oder abgelöst. Und ich glaube, wir haben aber noch nicht irgendeine Alternative oder ein alternatives Narrativ. Und ich glaube, oder das finde ich, oder ist auch meine persönliche Frage, die ich mir immer wieder stelle, was ist eigentlich so unser neues, sei es jetzt Fortschrittsverständnis oder Zukunftsnarrativ, wo wir als Gesellschaft hinwollen, jetzt neben diesem ewigen Wachstumsgedanke so. Und da glaube ich, fragen sich momentan viele Organisationen und eben auch Individuen, wo das hingehen könnte.
Und aus unserer Sicht, wo wir uns damit beschäftigen, haben wir das Gefühl, das sprießt ja gerade auch überall aus dem Boden, ja, dieses Zukunftsthema. Und das wäre jetzt nur so eine mögliche Einschätzung, dass das einfach wie gerade so ein Zufluchtsort vielleicht auch ist, um sich vorzustellen, dass das besser sein könnte als der Status quo. Also ich glaube, vielen Menschen, die jetzt die aktuelle Weltenlage nicht so schätzen, suchen nach Alternativen. Und ich glaube, dieses Zukunftsdenken ist ja eine Einladung, zum über Möglichkeiten nachzudenken, die wir dann hoffentlich eben auf den Boden kriegen auch, um in so Zukünfte zu schaffen.
Ja, verstehe ich total. Also verstehe ich total. Und ich halte das auch für eine ganz, ganz wichtige, einen wichtigen Baustein auch innerhalb von Unternehmen, was strategische Entwicklung, was strategische Ausrichtung betrifft. Ja, das natürlich auch jetzt, ich sag mal, wie gesagt, mein Fokus ist dann immer Arbeitswelt, Wirtschaft und so weiter. Das ist jetzt mal so, aber nehmen wir das Beispiel, dass man sich da natürlich auch einfach die Zeit, da sind wir wieder bei Zeit, die Zeit nimmt, dieser Art positiven Zukunft zu entwerfen, zu gestalten, die Mitarbeitenden mitzunehmen, um natürlich auch platt gesagt, eine positive Wirtschaft zu entwerfen und zu entwickeln. Und aus der Wirtschaft dann ja logischerweise kommend auch Arbeit, Lohn, die Möglichkeit, sein eigenes Leben zu gestalten und. Das ist jetzt, wie gesagt, nur mal auf dem Beispiel Wirtschaft. Und das ist natürlich im Moment massiv gehemmt, weil natürlich alle unter diesem Druck eben eher negativer zukommen. Stehen, ne? Weil ich sag mal so, selbst wenn sich alle Menschen positive Zukunftsbilder und positive Narrative wünschen, ich muss ja nur mal durch die Medienlandschaft und durch Social Media scrollen, da ist nichts positiv. Ja, also das muss ja mühsam suchen, dass da mal eine Meldung bei ist, wo man sagt, ach guck, das könnte ja wirklich mal die Welt wieder in eine bessere Richtung schieben. Und das macht es ja, glaube ich, auch enorm schwer. Und deshalb finde ich es ja schon toll, dass ihr eigentlich sozusagen mit dem, was ihr macht und dem, was ihr anbietet und was eure Profession und ja auch ein Stück weit eure Passion ist, dass das Nachfrage erfährt, ja, dass das eigentlich mehr Leute interessiert, mehr Leute machen wollen. Das spricht ja erstmal dafür, dass das eine hohe Relevanz hat und einen hohen Wert schaffen kann. Und mich würde da halt nochmal interessieren, wo seht ihr denn jetzt da dann weiterhin auch den Menschen? Also wie gesagt, ich habe ja eben bewusst provokant gefragt, naja, theoretisch braucht es ja keine Zukunft mehr, solange alles so schnell ist und so dystopisch und wirr. Da muss man vielleicht auch abwarten mit irgendwie Zukunft, mal platt gesagt. Gleichzeitig könnte ich genau provokant sagen, pass auf Leute, wofür brauche ich jetzt noch eure Methoden und Menschen? Ich werfe das alles in Claude und sage, entwerft mir die Szenarien und dann werfe ich alle Unternehmenskennzahlen und Unternehmensziele und den Geschäftszweck und Produkte und jetzt modellier mir einfach das beste Szenario und sag mir direkt, welche Projekte ich machen soll und was ich alles investieren soll. Also ich kann das ja theoretisch heute maximal automatisiert durchrechnen lassen, generieren lassen und damit arbeiten, weil ob das jetzt besser oder schlechter ist, ist ja etwas, was sich dann platt gesagt ja auch erst in der Zukunft zeigt. Das ist ja Vor- und Nachteil zugleich. Aber das, wie gesagt, als auch ein Stück weit Provokation. Wo brauchen wir denn jetzt den Menschen? Was ist denn der Mensch? Wo muss der denn jetzt mitmachen? Wo ist der denn einfach relevant für die Zukünfte, die mitzugestalten, die zu entwerfen? Und was hat der vielleicht auch für Kompetenz, die eine Maschine zumindest Stand heute einfach nicht. Wisst ihr, worauf ich raus will? Also so ein bisschen.
Jonas, du mit dem soziologischen Hintergrund.
Ich komme schon mit der Meta-Perspektive. Ja, also ich glaube, wenn man jetzt eben nur AI fragt oder einfach so diese Logik weiterdenkt, dann bleibt es halt auch immer in dieser Systemlogik, in der ständigen Beschleunigung. Ich glaube aber schon, was wir Menschen können, ist ja noch darüber hinwegsehen und eben Alternativen sehen. Oder eben auch, klar, da könnte jetzt man sagen, das kann die AI vielleicht teils auch in die Vergangenheit schauen, aber wie zu sehen, da gibt es auch noch alternative Gesellschafts- und Wirtschaftsmodelle. Also es heißt nicht, dass jetzt das so das kapitalistische System in den Stein gemeißelt ist. Oder das kann sich ja anpassen und ich hoffe, es wird sich anpassen und dass wir dass vielleicht nicht immer alles noch schneller wird. Und ich glaube, da gibt es auch schon erste Anzeichen davon, dass das Leute nicht mehr so mitmachen wollen. Und ich glaube, da braucht es unbedingt Menschen, über solche Dinge gemeinsam zu sprechen, eben wo wir hin möchten.
Ja, also ich glaube ich auch, und da vielleicht ganz kurz, habe ich jüngst auch hier im Podcast mit dem Gerald Hensel gesprochen, der ist auch extrem umtriebig und der meinte halt auch, der hat den Begriff genannt, der Mensch bringt eine Bärstruppigkeit mit in. Also den Begriff gibt es nicht, den hat er sich da anscheinend spontan ausgedacht, aber eine Querstruppigkeit, also gerade junge Leute, wo er auch sagt, wir brauchen auch die jungen Leute, juniore Leute, die dürfen wir nicht alle wegrationalisieren. Das ist so sein Thema auch gewesen, wo er sagt, die bringen eben genau diese Ideen und das Naive und das Verrückte und das Kreative rein, was halt eine KI bis heute einfach nie gelernt hat, weil die KI einfach perfekt darin, das gesammelte Weltwissen zu generalisieren und so under the bell curve herauszupicken und hinzuwerfen. Und das ist immer gut. Aber es ist nie querstruppig.
Ja, und da finde ich, da ist ja auch interessant, so diese AI-Technologie, das habe ich jetzt auch irgendwo gelesen, aber ist schon eine so der ersten Technologie, die vor allem von den älteren Generationen sehr stark gefeiert wird und von vielen jüngeren Generationen eigentlich fast kritischer gesehen wird. Das finde ich dran. Finde ich auch noch interessant, oder?
Ist das so?
Also,
weil sie genervt wurde von den älteren Generationen,
wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, oder ich weiß auch nicht. Aber das, sonst das Internet etc., das war ja immer sehr von der Jugend getrieben. Und jetzt, oder das nehme ich schon auch so wahr, sind vor allem Boomer-Generationen und so sind sehr angetan, oft von dieser Technologie, aber zumindest jetzt bei uns an der ZHDK, wo natürlich, das ist auch eine Bubble und das sind ja eher künstlerische junge Leute, aber die sind da extrem kritisch. Also da gibt's Klassen, die verweigern sich von solchen Tools. Glaube ich schon auch, weil es gewisse Angst gibt, dass sie ersetzt werden. Aber finde ich auch noch spannend.
Finde ich total spannend. Darf ich kurz fragen, was ist dann der Gegenentwurf? Also einfach wieder manuelles Handwerk, also wirklich eine Art Meisterschaft im Handwerk zu erlangen in irgendeiner kreativen.
Wahrscheinlich, also es gibt ja schon Tendenzen, die haben wieder so Dumbphones, wollen wieder analog fotografieren haben. Ich habe letztens wieder CD-Players bei uns an der ZHDK gesehen. Also ich glaube, es ist schon wieder so eine Flucht zurück. Ob das eine gute Antwort ist, das bezweifle ich. Es hatte der Baumann, ein anderen Soziologe, ein schönes Buch Retrotopia geschrieben, wo er genau das beschreibt. Also dass wir gesellschaftlich eben wieder so in natürlich viel zu geschönte Vergangenheitsbilder uns zurückdenken oder sehnen. Und er sagt auch, das ist natürlich nicht die Antwort. Aber ich glaube, das kann man schon beobachten bei jungen Leuten.
Ja, das ist ganz spannend. Ich meine, als nicht mehr ganz junger Mensch würde ich ja sagen, das gab es ja schon immer auch ein Stück weit. Ne? Also sozusagen dieses Retro-Denken. Ne? Also auch wir haben dann damals wieder zur Schallplatte zurückgegriffen und haben die CD dann auslaufen lassen und hat uns die. Also ich glaube, das ist so ein Stück. Aber wie gesagt, ich will das jetzt nicht spälern. Ich finde das eher interessant und wirklich, wirklich spannend. Und jetzt mal, ich meine, ohne es jetzt geprüft zu haben oder sonst was. Vielleicht ist das auch einfach eine Art von Notwendigkeit oder Zwangsläufigkeit. Wenn du in der Zukunft keine positiven Bilder mehr siehst, dann wäre vielleicht welche in der Vergangenheit. Also das weiß ich jetzt nicht. Das ist jetzt, weil wir eben davon sprachen. dass natürlich die Welt da draußen auch jetzt eher wenig utopisch ist. Ja, aber die Vergangenheit kann ich mir ja so schön vorstellen, wie ich möchte, und da auch mir sozusagen eine Art Zukunft finden. Ja, so doof es klingt. Mit all den Vor- und Nachteilen. Ich will das jetzt gar nicht zu Ende diskutieren. Wie gesagt, ich finde es nur spannend.
Aber was? Vermutlich geht es ja oft um einfach die Alternative zur Gegenwart, ob es jetzt nach hinten oder nach vorne liegt, sondern einfach das andere.
Ja, und letztendlich aber auch der Antrieb, was zu verändern. Ne? Also das ist ja das, was ja, wie gesagt, auch, ich meine, der Mensch ist geboren, sich zu verändern. Der ist ja nicht geboren, um stehen zu bleiben. Ja? Dann bräuchten wir keine Beine, bräuchten nicht mal ein Hirn höchstwahrscheinlich. Also wir sind geboren, uns zu bewegen und zu verändern. Also von daher gesehen ist es natürlich klar. Und es macht ja auch, ich meine, der Johannes Kiesel, wie gesagt, mit dem ich letztens auch schon so über Zukünfte und Zukunftsforschung gesprochen habe, er meinte ja auch, die Vergangenheit ist eigentlich genau das Gleiche. Also ich kann genauso gut ein Szenario zurückprojizieren und in die Vergangenheit schauen und dann versuchen, wieder sozusagen, also auch im Rückschluss versuchen zu lernen, wie ist denn jetzt diese Zukunft entstanden, indem ich sozusagen Szenarien in die Vergangenheit werfe und wieder nach vorne projiziere, also genau entgegengesetzt zur klassischen Szenarioplanung, um dadurch natürlich auch vielleicht ein besseres Verständnis über zeitliche Verläufe, Entwicklungen und sonst was zu bekommen, was ja auch wieder meine Ausgangsbasis heute in der Gegenwart stärken kann, um damit dann weiter in die Zukunft zu imaginieren und zu denken. So, ne? Das fand ich auch ganz spannend, dass das, glaube ich, in der Profession, wo ihr euch da bewegt, Zukunft und Vergangenheit gar nicht so unterschiedlich sind wie für mich als Normalsterblichen, mal formuliert so. Aber was bringt denn der Mensch jetzt noch mit? Also wenn ihr jetzt so Kurse macht, ich meine, ich finde ja, dadurch, dass ihr das seit so langer Zeit macht, ihr habt so viele Menschen da in eurem Kurs gehört, ihr habt so viel erlebt da. Was zeichnet den Menschen denn aus? Also was bringt er mit rein in so einen Kurs, in so einen Raum? Was nimmt er vielleicht auch Neues mit raus? Also was ist das, was da auch, wie ihr schon sagt, in der Improvisation entsteht so viel Kraft, so viel Energie. Wodurch entsteht die vielleicht noch? Also was sind denn wirklich, also worauf ich raus will, ist, ich finde es selber, obwohl ich ja selber im KI-Thema mich hin und her bewege, das seit Ewigkeiten mache und ich liebe KI, ich finde es mega, aber ich liebe den Menschen noch viel mehr, beziehungsweise die menschliche Intelligenz schätze ich noch als deutlich, deutlich höher ein als alles, was die Künstliche leisten kann, und ich finde es halt so bitter, dass das nicht erzählt wird, dass wir da nicht drüber nachdenken, dass wir das nicht wertschätzen und das wirklich mal auch wieder ein Stück weit mit in unsere Systeme denken, und deshalb erlebt da ja Menschen, die sich so frei bewegen, frei denken können, frei was gestalten können. Was bringen die denn mit?
Also ich glaube, nur schon das ganze Thema der Empathie oder wie sind physische Wesen, und ich glaube, all diese Dinge, die verstehen ja KI-Systeme nicht oder simulieren sie nur. Und ich glaube, das hat schon einen großen Einfluss, gerade wenn wir Richtung wünschenswerte Zukünfte denken, was wir da möchten. Ich glaube, also dieser ganze physische Raum oder Gefühle oder menschlicher Schmerz oder Emotionen spielen da eine enorm große Rolle. Und ich glaube, das verstehen solche Systeme überhaupt nicht. Das sind ja wie kalte Daten. Oder das Gegenteil, Warm Data von Nora Baten, die den Begriff nutzt. Und ich glaube, wir haben halt wie warme Daten Menschen.
Was, also bin ich jetzt nicht so firm, was genau definiert sie als warm and
warm? Also ich bin jetzt gar kein Experte, so, aber sie hatte den Begriff der Warm Data Lab. So kannst du mal googeln. Ist noch ganz ein spannender Ansatz, wo es eben wie darum geht, sich menschlich auszutauschen. Also in a nutshell, du kannst dir wie eine Feuerstelle vorstellen, wo Menschen drum sitzen, wie in der Steinzeit, und man über Themen redet und über menschliche Erfahrungen sich austauscht und eben dieses Empathische wieder viel stärker in das Zentrum setzt. Und das glaube ich schon, das haben Maschinen oder in meinem Verständnis nicht, oder LLMs so.
Ich sage mal so, mir egal, ob die Sprachmodelle sich dann um irgendein virtuelles Lagerfeuer setzen. Ja, also nein, aber nein, haben sie nicht.
Es ist eine Simulation, oder? Ich glaube, es ist halt nur eine, es kann das super simulieren, aber es kann das nicht wirklich mitfühlen.
Ja, genau. Und deshalb sind wir, glaube ich, also ja, unterschreibe ich alles. Also ich sehe das genauso. Und das ist, glaube ich, das, was uns im Moment aber auch so unter Druck setzt, gefühlt, dass wir natürlich auch jetzt KI in eine Welt reindrängt, die ja eben eher eine Arbeitswelt ist und damit eher eine rationale Welt. In der rationalen Welt kann eine KI beeindruckend Druck ausüben auf den Menschen, ne? Weil es genau an der Stelle, an der Ratio perfekt funktioniert und perfekt uns zeigen kann, wie sag ich mal, simpel gestrickt auch eine Ratio oft ist oder wie schnell man das auch sozusagen simulieren kann mit genug Rechenleistung und allem. Aber angenommen, wir hätten auch in der Arbeitswelt beispielsweise viel mehr Raum für Soziales, Beziehungen, Emotionen und all diesen Dingen, dem Warmen, dem Menschlichen, was wir nicht haben. Aber angenommen, es wäre so, dann wäre höchstwahrscheinlich der Effekt, den jetzt KI hätte und die Aufmerksamkeit gar nicht so groß. Weißt du, worauf ich ausbilde? Wenn wir den Menschen als Ganzes in diesen Arbeitswelten hätten, wäre es vielleicht gar nicht so nur diese KI-Erzählung, die wir gerade alle erzählen, sondern wir würden sagen, das ist eine von vielen. Und ich glaube, was wir schaffen müssen, und deshalb bin ich ja auch stark an dieser Vorstellungskraft interessiert, aber das gilt für viele andere Kräfte, die wir als Mensch haben, ja, also beliebige Emotionen, alles, was wir so mitbringen, wenn wir schaffen, das auch wieder mehr einzufordern und mit in diese Systeme reinzubringen, dann steckt er in ein Riesenpotenzial und einen Riesenwert. Im besten Fall kriegen wir sogar die Zeit dafür, weil das, was rational abgearbeitet werden kann, kann wirklich die Maschine machen. Und das, was zusätzlich noch der Mensch reinbringen kann mit all seiner Unvorstellbarkeit, sage ich jetzt mal, ohne jetzt zu pathetisch werden zu wollen, ist vielleicht auch wieder möglich. Ja? So, und das wäre ja dann wiederum auch eine schöne Sicht und eine schöne Perspektive in die Zukunft rein.
Absolut. Ja.
Gehen die denn verändert raus bei euch? Also ist aber so, ist das so, also habt ihr das Gefühl, die machen da was und gehen dann auch mit mehr Energie raus? Fühlen sich vielleicht auch gestärkt als Mensch in einer rationalen, automatisierten, immer schneller drehenden Arbeitswelt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also ich glaube, dass sie, was wir beobachtet haben, jetzt, wir haben den Studiengang das erste Mal durchgeführt, dass sie viel mehr noch persönlich mitgenommen haben, als wir uns das geplant eigentlich haben oder uns vorgestellt haben. Nämlich, dass sie irgendwie mit einer vielleicht einer größeren Gelassenheit diesen Veränderungen gegenübertreten. Ich glaube, dieses Zukunftdenken trainiert einen ja im langfristigen Denken. Und nicht nur auf dieses Halbjahr, Jahr, zwei Jahre hinaus, sondern man kann es rauszoomen. Und auch wenn wir jetzt zum Beispiel aufs Weltgeschehen blicken, könnte es ja durchaus sein, dass wir, es gibt ja ganz viele tolle Entwicklungen auf dieser Welt. Also so Sterblichkeit, Arbeit und so weiter, Verkehrstote nehmen ab und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viele Fakten dazu. Und wenn wir das aus einer Distanz betrachten, könnte man sagen, hey, vieles läuft eigentlich gut. Es gibt ein, zwei Downer, Biodiversität und Umwelt. Aber vieles läuft auch gut und vielleicht sind wir einfach in kleinen Tipp drin, der unser das Zeitgeschehen gerade so ein bisschen runterzieht. Und ich glaube, das kann helfen, aber ich glaube, das wichtig ist, dass die Leute irgendwie so eine Selbstwirksamkeit erfahren, dass sie selber diese Zukunft eben auch mitgestalten können, dass sie nicht andere, die es machen, andere geben vielleicht Bilder vor, wenn man selber nicht macht, lebt man nach denen, aber wenn man selber aktiv wird, dann gestaltet man mit. Und ich glaube, das bleibt so als Gefühl hängen.
Ja, wunderbar. Also, finde ich total großartig. Ist ja letztendlich auch die Motivation, die ich gerade habe, ja, die Menschen einzubinden und gemeinsam etwas entwerfen, sich gemeinsam etwas vorstellen, ja, gemeinsam daran arbeiten, dass Dinge besser werden können. Finde ich total klasse. ich würde jetzt fast sagen, das ist ein guter Punkt, um dieses Gespräch für heute zu beenden, ehe wir dann irgendwann in der Zukunft ein weiteres führen werden. Das kann ich euch jetzt schon androhen und versprechen. Haben wir jetzt irgendwas komplett ausgelassen oder haben wir, also wir haben jetzt wahrscheinlich zig Fäden offen gelassen, die können die Leute dann für sich selber weiterspinnen, aber haben wir jetzt auch irgendwas komplett, wo ihr sagt, das muss ich jetzt unbedingt noch sagen. Renato.
Ich habe noch was, eine Frage an dich. Du bist in diesem ganzen KI-Bereich tätig, interessierst dich für Zukünfte, hast ein Unternehmen mit Angestellten. Wie machst du das? Denkst du aktiv mit deinen Angestellten zusammen in Zukunft und mit anderen? Gestaltest du das aktiv? Wie gehst du damit um?
Ja, fiese Frage. Nein, gute Frage. Gute Frage. Also, unterschiedliche Antworten, alle höchstwahrscheinlich nur so halb und alle auch noch nicht zu Ende gedacht. Also ich glaube, dass wir bei Birds grundsätzlich schon sehr partizipativ an vielen Stellen alle, die bei uns sind, einbinden, um eben auch in Richtung Zukunft Dinge ein Stück weit zu entscheiden oder gemeinsam zu entwickeln. Ne? Also weil wir als Unternehmen, wir sind jetzt auch nur 30 Leute, da geht das gut, ja, aber wir als Unternehmen mit 30 Leuten in einem so schnell drehenden Markt KI, wir müssen uns ja kontinuierlich hinterfragen, verändern, anpassen und so weiter. Und da ist es natürlich extrem wichtig und wertvoll, dass wir natürlich auch möglichst viele einbeziehen, auch möglichst viele Sorgen, Ideen, Wünsche und so weiter berücksichtigen. Ne? Also ich glaube, das tun wir grundsätzlich schon ganz gut, tatsächlich ohne KI. So. Im Moment ist aber auch kein definierter Prozess. Ja, also wir haben dann so ein, zweimal im Jahr setzen wir uns halt hin mit allen und moderieren das ein bisschen und sehen das für uns als Geschäftsführung eher als eine Art Reflexionsrahmen auch. Ne? Dass wir vor allen Dingen ganz viel Inspiration kriegen, nicht nur eben von der Welt draußen, sondern auch unserer Birds eigenen Welt von drin. Und dann natürlich schon auch uns ein Stück weit die Aufgabe liegt, da jetzt einen Weg zu finden, der uns dann weiter in Richtung Zukunft führt. Und da gibt es natürlich immer beliebige Parameter, nach denen man das auch ausrichten muss. Ich meine, man muss auch klar sagen, auch wir müssen wirtschaftlich sein. Das heißt, wir können uns noch so viel wünschen und vorstellen. Wenn es nicht wirtschaftlich funktioniert, ist es schon mal, hart gesagt, doof. Ja, also dann hat das natürlich oberste Priorität. Aber das ist mal das eine. Und dann mal außen vor, deshalb habe ich das ja auch gestartet mit Rabbits on Jupiter. Ich glaube, dass wir all das, was wir jetzt gerade auch gemeinsam schon so diskutiert haben, besprochen haben, ich glaube, dass wir es halt schaffen müssen, als Unternehmen in einer immer komplizierteren und komplexeren Wirtschaftswelt den Mensch mit all seinen wirklich angeborenen Fähigkeiten stärker nutzen zu können, aber nicht im Sinne von ausnutzen, sondern einbinden und diese Kräfte einfach mobilisieren und in eine Richtung geben. Und da ist eine Kraft für mich halt Vorstellungskraft, dem widme ich mich jetzt so ein bisschen, weil ich von diesem Begriff nicht loskomme und von dem, was ich damit verbinde, das ist aber ein rein subjektiv individuelles Thema gerade und da bin ich einfach gerade Nerd, ja, und muss das jetzt einfach machen, ohne zu wissen, wo mich das hinführt. Das ist so mein Weg in die Zukunft, platt gesagt. Aber ich versuche damit natürlich zu inspirieren. Und das ist, glaube ich, das, weshalb ich auch toll finde, was ihr macht. Deshalb motiviert mich das, was ich tue. Deshalb, wie gesagt, ihr habt vorhin gefragt, ja, wenn wir das jetzt hier so aufnehmen, einfach mal so, warum? Ja, weil wir, glaube ich, Inspiration geben können. Und ich glaube halt fest daran, wenn wir nur ganz wenigen anderen Menschen etwas in den Kopf pflanzen können, was sie für sich wieder mit all dem verknüpfen können und assoziieren, wie er sagt, was in ihrem Kopf schon bewegt und befindet, dann entsteht daraus was. So, ohne genau zu wissen, was. Und ich glaube, deshalb machen wir das hier heute und deshalb mache ich das mit Rabbits und deshalb machen wir das auch bei Birds schlussendlich. Eigentlich nur, um zu inspirieren. Aber weil uns dafür niemand bezahlt, müssen wir nebenher noch was machen, für das uns jemand bezahlt. Grundsätzlich sind wir, glaube ich, dazu da, zu inspirieren.
So. Schön. Danke.
Ich bedanke mich. Also Renato, Jonas, vielen Dank, dass ihr das so spontan gemacht habt. Wir haben einfach mitgeschnitten. Ich glaube, die Soundqualität war grundsätzlich okay. Bei Renato war es ein bisschen knifflig, ging aber. Ich habe einen mega Tipp bekommen mit dem Adobe Podcast.
Ja, probier das aus.
Durch den ich das jetzt durchjage. Und dann sprechen wir uns bald wieder. Also vielen Dank. Ich würde die Aufnahme beenden. Macht's gut. Auf bald.
Geht ihr.